Was für eine Lösung sieht Emily Lieberherr für das Drogenproblem in Zürich? Wenn auch Sie eine Frage an die beiden Stadtratskandidaten haben, benutzen Sie die Gelegenheit am Samstagmorgen von 11 bis 12. Die Stadträtin Emily Lieberherr und der Stadtrat Rudi Eschbacher sind Gäste im Radio Z Bürgerforum am Samstag von 11 bis 12. Also speziell vorstellen müssen wir unsere Gäste, glaube ich, nicht mehr Emily Lieberherr, Vorsteherin vom Sozialamt. Sie steht ganz oben auf der Popularitätsskala, wenn man der Umfrage darf glauben. Sie ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, kandidiert aber offiziell als Vertreterin vom Gewerkschaftsbund von der Stadt Zürich. Der Rudi Eschbacher, Vorsteher vom Bauamt 1, Mitglied von der EVP. Er ist eigentlich eine der zentralen Figuren im gegenwärtigen Wahlkampf. Er steht vor allem im Schussfeld von vielen Bürgerlichen, vor allem vom Gewerbe und von diesen Leuten rund um den wilden Kandidaten, um den Walter Knabenhans. Sie haben die Gelegenheit, jetzt Fragen zu stellen via Telefon auf unsere Nummer 252 90 22, wenn Sie etwas wissen wollen von diesen beiden Kandidaten, das heisst von diesen beiden jetzigen Stadträten, die wieder kandidieren am 2. März 1986. Zuerst vielleicht, Frau Lieberherr, was würden Sie, wenn Sie wiedergewählt werden, was stellen Sie ins Zentrum von Ihrer Aktivität? Wo legen Sie Schwergewicht in der nächsten Periode?
Also ich würde Schwerpunkte wie bisher bei ganz bestimmten Kategorien von Bewohnern legen. Zuerst mal bei den Kindern und bei den Jugendlichen, wie bisher schon immer. Drogen, werden wir die Drogenprävention ganz gross aufbauen, auch die Drogenberatung, die wir jetzt schon machen. Da haben wir ein grosses Team an der Arbeit, das die Arbeit jetzt vor kurzem aufgenommen hat. Dann werden wir vermehrt wieder Jugendtreffpunkt machen. Einen können wir im Laufe des Jahres schon wieder eröffnen. Jugendclub haben wir vorgesehen. Zwei grosse Schwerpunkte sind bei mir Arbeiten und Wohnen der Jugendlichen. Das Wohnen der Jugendlichen, Jugendwohnungen, Betreute und Unbetreute werden wir ausbauen. Dann Wohnhilfe und dann bei der Arbeit der Jugendlichen schauen wir sehr wichtig an, unser Einsatzprogramm für jugendliche Arbeitslose auch wieder auszubauen und zu verstärken und Arbeitsplätze, geschützte Arbeitsplätze für Jugendliche in unseren Heimen auch weiterhin auszubauen und zu verbreitern. Dann natürlich unsere Arbeit in den Quartieren, Verstärkung von unserer Tätigkeit, dezentralisierte Beratung in den Quartieren, dann auch Quartierzentren schauen wir auch nach wie vor als ausbauwürdig an. Und dann natürlich unsere Senioren, das geht daraus, der grosse Sog von Betagten für die Heime entgegenzukommen mit neuen Heimen, neuen artigen Heimen, Wohnungen, ambulante Hilfe und neue halboffene Formen für die Altersarbeit.
Herr Eschbacher, im Trailer, den wir gehört haben, der auf die Sendung hinweist, ist die Frage unter anderem gestellt, werden Sie, wenn Sie wieder gewählt werden, weitere Riegel zu Zürich planen?
Im Zentrum von meiner Arbeit steht der Mensch. Und die Hauptstoßrichtung von meiner weiteren Tätigkeit wird dort sein, wo ich erfahre, dass er die grössten Probleme hat. Ich würde das aufzählen. Luftbelastung ist heute eins, Lärmbelastung, das Überfluten von den Wohnquartieren durch den Verkehr, Verschlechterung von Wohnumfeld und vor allem Verschlechterung von der Umweltqualität. Darum wird die Hauptstoßrichtung von meiner Arbeit eben dort sein, dass wir sichern und rückgewinnen, die Frei- und Grünräume, dass man Naherholungsgebiete sichern muss, zum Beispiel im Letterraum, Schanzengraben, Seeufer, Flussufer. Dann aber im Verkehrsbereich, wo natürlich immer wieder diskutiert wird, ist es klar, dass wir weiterhin den öffentlichen Verkehr werden müssen fördern und dass wir die umweltschonenden Transportarten, zu Fuß gehen, das Velofahren, werden müssen fördern. Und umgekehrt eben auch die Verkehrsberuhigung in den Wohnquartieren zur Hebung von der Wohnqualität, zur Hebung von der Lebensqualität der Bewohner müssen fortführen. Dazu gehört, um Ihre Eingangsfrage klar zu beantworten, auch weiterhin Verkehrsberuhigungsmassnahmen, weiche oder härtere, einfach so viel, wie es braucht, damit wir für die Bewohner in unserer Stadt lebenswerte Verhältnisse anbringen.
So, und jetzt gehen wir gerade zu unseren Hörern. Der erste Hörer, wer ist das? Guten Morgen.
Hallo.
Ja?
Ja, das ist der Herr Müller.
Herr Müller.
Ich hätte eine Frage an Herrn Stadtrat Eschbacher, damit ich mir ein besseres Bild von dieser Person machen kann. Kann ich das stellen?
Ja, bitte.
Herr Stadtrat, darf ich Sie fragen, sind Sie selber Autofahrer?
Ja, Herr Müller.
Sie sind also auch im Besitz von Auto von Privatwegen. Sie fahren also nicht Auto von der Stadt?
Nein, ich fahre nicht Auto von der Stadt, sondern ich habe ein Privatauto, das für meinen täglichen Gebrauch zu meiner Verfügung steht, von mir persönlich gehört. Es ist ein Ford Escort, leider noch ohne Katalysator. Im April komme ich das gleiche Modell mit Katalysator rüber. Und ja, im Übrigen brauche ich in der Stadt nicht so viel das Auto, sondern ich bin wahrscheinlich einer von diesen wenigen Behördenmitgliedern, die ziemlich regelmäßig das Velo in der Stadt braucht, zum Teil sogar auch zur Arbeit.
Und Dankeschön. Das ist der einzige Wagen, den Sie haben?
Nein, nein, ich weiss schon, dass Sie wahrscheinlich ein bestellter Anrufer sind.
Ich bin kein bestellter
und dass
Anrufer.
Sie auf,
nein, absolut nicht.
Dass Sie auf meine weiteren Wege anspielen. Meine Frau hat auch ein Auto, das ihr zur Verfügung steht. Und wir haben Wechselnummern für jedes von uns. Und sicher wissen Sie auch, dass ich als Autofan in den Stadtrat hineingekommen bin und dass ich einen Ferrari, nicht Jahrgang 75, sondern Jahrgang 1971, also jetzt ein 15-jähriges Auto in der Garage steht, habe. Ich konnte das letzte Jahr leider nicht 1 Kilometer fahren, das Jahr sowieso noch nicht. Aber ich bin ein Sammler von solchen Autos. Aber wo Ihre Frage hinzielt, weiss ich, man schiesst mich dauernd, immer wieder an, weil ich mir getraue, so ein Auto nicht zu verkaufen, sondern so ein Auto weiterhin zu sammeln. Und das sollte vielleicht den Leuten, die dauernd auf mich loskommen, doch ein kleiner Hinweis sein, wenn jemand, der durchaus sich so ein Auto leisten kann und durchaus könnte Auto begeistert sein, zu solchen Massnahmen kommt, die in der Stadt halt die ein oder andere Beschränkung vom freien Autofahren bringen muss, dann muss wahrscheinlich schon ein bisschen mehr dahinter stecken, als nur irgendwie eine Profilierung oder etwas anderes, sondern es ist das ernsthafte Bemühen, die negativen Auswirkungen, die das Auto für die Bewohner hat, zu unterbinden. Dankeschön.
Bitte,
gut.
Wiederhören.
Merci. Und wen haben wir als Nächsten dran? Guten Morgen. Hallo? Ja, also unser Telefon ist offen, 252 90 22, wenn Sie eine Frage an Frau Stadträtin Lieberherr oder an Stadtrat Kurt Eschbacher haben. Und jetzt haben wir den nächsten Hörer. Wer ist jetzt da?
Da ist Schwarz aus dem Kreis 5.
Herr Schwarz.
Grüezi, schön. Meine Frage geht an die Stadträtin, an Frau Lieberherr. Und zwar betrifft das Kanzleischule aus. Wie sie die weitere Zukunft von dem Zentrum sieht und was dort so passiert?
Also, was jetzt in Zukunft passiert, kann ich jetzt nur einmal so vage annehmen. Aber ich kann sagen, was bis jetzt gegangen ist, anderthalb Jahre lang hat das Sozialamt Verantwortung, also die oberste Verantwortung vom Kanzleischulhaus. Das wissen Sie sehr wahrscheinlich.
Ja.
Ich bin auch die, die im Stadtrat beantragt hat, wir sollen das aufmachen und ich die Verantwortung übernehmen, weil sie keinen verantwortlichen Träger gefunden hat. Und dann ist im letzten Sommer ist im Gemeinderat das Postulat durchgegangen, dass das Zentrum sei weniger ein Quartierzentrum und die sind ja in der Regel bei unserem Sozialamt untergebracht, sondern dass sie so eine Art alternatives Kulturzentrum à la Rote Fabrik.
Ja, Rote Fabrik.
Ja, und das soll man dann eigentlich, das gehöre dann in die Präsidialabteilung wie die Rote Fabrik. Das ist dann übergegangen. Ich habe es dann noch ein halbes Jahr lang noch weitergeführt bei mir, bis am Ende Dezember. Und ab 1. Jänner läuft jetzt das unter der Ägide vom Stadtpräsidium. So viel ich weiss, kommt jetzt dann eine Weisung in den Stadtrat hinein über die weitere Form, über die Finanzen, über die Trägerschaft, die Struktur und so weiter. Das soll jetzt dann in den Stadtrat hineinkommen. Im Moment kann ich Ihnen nicht mehr sagen, weil ich die Absichten von der Präsidialabteilung im Moment noch nicht genau kenne.
Und Sie möchten das nicht verhindern, dass das eine zweite rote Fabrik wird und nicht ein Quartierzentrum wird?
Ja, hören Sie mal, also, was bei mir war, haben wir es quasi geführt als Quartierzentrum. Es war ja auch aus dem Quartier heraus erwachsen. Es waren Gruppen aus dem Quartier. Ich hatte viele Gespräche, bevor es aufgegangen war, Mitte 1984, mit allen Parteien aus dem Quartier, mit allen Quartiervereinen, mit den Kirchen, mit beiden Kirchen. Ich hatte mit denen viele Gespräche, weil ich gehofft hatte, es würde uns gelingen, also eine gemeinsame Trägerschaft anzubringen. Das ist leider nicht möglich gewesen. Aus dem Grund haben wir es dann selber geführt in unserer eigenen Regie, haben aber alle diese Organisationen, Parteien versucht, in den Arbeitsprozess einzubeziehen. Und jetzt hat der Gemeinderat im letzten Sommer hat klar, wo das Postulat Cox ist, übertun in die in Präsidialabteilung, also in die kulturellen Belange der Stadt, weg von den sozialen Belangen. Jetzt kommt das dort rüber. Und ich nehme an, es wird in Form so ein Zwischending, ich kann mir es nur anders vorstellen, es wird ein Zwischending sein zwischen Quartierzentrum. Es sind ja ganz bestimmte Gruppen aus Ostersiel, die natürlich in diesem Haus ihre Heimat, wenn ich es so will, sagen, gefunden haben. Und so ein Zwischending auch zwischen alternativer Kultur, das hat sich schon bei den ganzen Arbeitsprozessen ausgespielt. Also wenn Sie sagen, ob ich etwas will verhindern, ich kann im Moment nichts verhindern, wo ich nicht weiss, was genau damit gemacht wird.
Gut. Dankeschön, Herr Schwarz. Und wen haben wir als Nächster dran?
Ja, da ist Wernli.
Herr Wernli.
Ich hätte da ganz speziell eine Frage an die Frau Stadträtin Lieberherr. Heisst das sauberes Zürich, wenn wir so einen Haufen Taschendiebe in der Stadt Zürich haben? Heisst das sauberes Zürich, wenn junge 20-jährige Zürcher Bürger keine Stipendien mehr bekommen, nur weil sie in Genf in die Hotelfachschule gehen und nicht in Zürich? Heisst das sauberes Zürich, wenn wir mehr als 10'000 Schwarzarbeiter haben, von denen ich kein Stadtrat? Und heisst das sauberes Zürich, wenn die Rauschgifthändler ihr Werk ungeniert können weiterführen in die Hotel, wenn sie ihre Geschäfte machen können? Heisst das sauberes Zürich, wenn in die Restaurants dürfen Waffen verkauft werden? Heisst das sauberes Zürich, wenn Go-Go-Girl in die Restaurants dürfen Schlimmkontakt machen mit dem Bürger und pro Jahr 600'000 Franken verdienen? Tut eigentlich der Stadtrat die Gesetze, die wir haben, nicht anwenden? Werden die nur noch beim Autofahrer angewendet? Und beim jungen 20-jährigen Zürcher Bürger, der keine Stipendien bekommt, werden die Gesetze nur noch beim Behinderten in der Stadt Zürich angewendet? Der muss 6 Jahre prozessieren für seine IV-Rente, wenn der Behinderte volljährig wird.
Frau Wernli, jetzt haben Sie ganz Ihre eigenen Fragen gestellt. Jetzt müssen wir diesen beiden Gästen die Gelegenheit geben, diese Fragen zu beantworten. Es fehlt natürlich jetzt jemand noch bei uns, und das ist der Chef vom Polizeiamt. Aber ich glaube doch, dass die beiden Gäste heute, die bei uns sind, können zu einigen von diesen Fragen wenigstens Stellung nehmen.
Es fehlt natürlich auch noch der Kanton, das müssen wir natürlich auch noch da sagen. Aber ich begreife, was Sie alle sagen. Es schwingt sehr viel Unbehagen aus Ihren Worten raus. Und ich glaube, wenn man so Einzelschicksale jeweils anschaut, begreift man, wenn man dann ein bisschen unzufrieden ist. Aber Sie haben einmal angefangen, Sie haben gesagt, mit der Unsicherheit, mit den Diebstählen usw. Ich glaube, ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, weil da aber der Polizeivorstand fällt. Sie müssen das mal dem Polizeivorstand sagen. Ich glaube, wir haben eine Zunahme von der sogenannten Kleinkriminalität. Das haben wir. Aber ich glaube auch, das muss ich Ihnen sagen, jede Stadt von der Größe von Zürich hat sehr viel Kleinkriminalität. Vor kurzem bin ich in einer Stadt von einer vergleichbaren Größe von uns im süddeutschen Raum. Das sind nur ein paar Wochen her, wo sie Ihnen sagen, die haben genau die gleichen Probleme. Sobald eine Stadt eine bestimmte Größe hat, ist sie Anziehungspunkt für Leute, die sich eben auch ein bisschen kriminell betätigen. Dann wissen wir auch, dass Kleinkriminalität vor allem auch wegen der Drogen stattfindet. Und das ist dann wieder das Problem, wie kann man die Drogenproblem bewältigen. Dann haben sie gesagt, Stipendien. Da muss ich jetzt Ihnen vorhin sagen, also die Stipendienwesen ist bei uns in der Schweiz, bei uns in Zürich, kantonal geregelt. Wir haben ein kantonales Stipendiengesetz und der Kanton tut bei seinem Stipendienwesen ganz bestimmte Verordnungsregeln anwenden. Ich muss jetzt Ihnen sagen, ich weiss jetzt im Moment nicht, ob da der Kanton, weil es eben eine kantonale Sache ist, ob der Kanton für Zürcher Einwohner keine Stipendien gibt, wenn die in die Hotelfachschule nach Genf gehen und nicht Damen anziehen. Wir haben in der Stadt Zürich keine Hotelfachschule. Wir haben eine sehr gute Wirtefachschule und haben das Belluar, also zwei Ausbildungsmöglichkeiten. Aber wir haben keine eigentliche Wirtefachschule. Die sind alle in Lausanne, Genf oder Luzern.
Hotelfachschule haben wir keine.
Nein, Hotelfachschule.
Eben haben wir keine.
Nein. Und da weiss ich jetzt also tatsächlich nicht. Ich wollte aber sagen, wir haben ja ergänzend zur kantonalen eine Stipendienordnung haben wir in der Stadt Zürich auch noch eine Stipendienmöglichkeit. Eine städtische Stipendienmöglichkeit, weil die Stadt Zürich lang vor dem Kanton Stipendien gezahlt hat. Und der Kanton erst hinten drin ist. Aber heute sind wir nur noch zahlen, wenn der Kanton nicht mehr, wenn's der Kanton nicht mehr länger tut. Und da muss ich jetzt Ihnen einfach sagen, ich weiss jetzt nicht, haben Sie eine schlechte Erfahrung gemacht mit der Stipendiengewährung von der Stadt?
Jawohl, auch von der Stadt und vom Kanton. Ja. Das heisst, als Vorwurf, Sie haben die ganz genaue Ausbildungsvorschriften nicht beachtet und da drin wirft man einer Mutter vor, sie hat zum Beispiel ihre Tochter nicht in Berufsberatung geschickt und so weiter. Aha. Ich habe ihnen gesagt, tun doch in Zukunft allen Müttern in der ersten Klasse eine Liste in die Hand geben, was sie nicht dürfen falsch machen in der Erziehung und was sie dürfen falsch
machen. Nein, das wollen wir nicht machen. Also hören Sie, wir sind schließlich ein freies Land. Und das möchte ich also nicht, dass wir unsere Eltern, die doch grossmehrheitlich eine ganz gute Erziehungsarbeit machen, wenn wir denen würden solche Vorschriften machen. Also wirklich beileibe nicht. Aber jetzt muss ich doch noch auf die Berufsberatung kommen, weil Sie mir jetzt noch so eine Zwischenantwort geben. Ja. Unsere städtische Stipendienregelung sagt nämlich, der Entscheid, ob jemand Stipendien kann überkommen kann, liegt beim Kanton. Und wenn der Kanton der Entscheid fällt, nein, es gibt keine Stipendierung, dann können wir in der Stadt nur noch ergänzend Stipendien geben. In Fall, wir schauen zum Beispiel, hat eine Familie eine extrem hohe Miete, hat eine Familie sehr viele Kinder und kann nicht mehr für ihre eigene Ausbildung tun für die Kinder, dann kommen wir zusätzlich. Aber prinzipiell sind wir da leider nicht, sind wir nicht im Stand. Aber jetzt haben Sie noch die Frage gestellt von der Invaliden. Haben Sie noch gestellt. Also auch da, sehen Sie, ich habe vorhin gesagt, der Kanton müsste da sein. Ich höre die Klagen sehr viel. Die TV-Gesetzgebung, wissen Sie, das ist eine eidgenössische. Und sie wird vollzogen vom Kanton. Die TV-Kasse oder die TV-Ausgleichskasse, die, wissen Sie sehr wahrscheinlich, die ist nicht bei uns in der Stadt Zürich, sondern ist beim Kanton. Und was ich immer ein bisschen bedauere und auch immer ein bisschen beanstande, ist, dass es so wahnsinnig lang geht, bis die IV-Entscheidung kommt. Und was wir machen im Sozialamt, ist nur noch die zusätzliche Gewährung von IV-Beihilfen. Das ist dann separat. Und das passiert bei uns.
Ich muss
Sie
da unterbrechen.
Ja?
Die IV-Beihilfe gibt es nämlich erst dann, wenn der Behinderte Rente überkommt. Das ist nämlich für den Behinderten eine Spiessrute laufen. Hat der Behinderte kein Recht auf Rente, hat er auch kein Recht auf Beihilfe. Ja, wird der Behinderte entlassen beim Arbeitgeber, hat er auch kein Recht auf Arbeitslosengeld. Weil die Entlassung ist entlassen worden, weil der Behinderte keine Kraft hat für den Beruf und weil der Arbeitgeber sagt, ja Sie, ich zahle doch keinen Lohn für eine Arbeit, die nicht geleistet wird von einem Behinderten. Gehen Sie IV holen. Und nur zu Ihrer Orientierung, ich finde das eine Schande, dass ein Behinderter 1 Jahr und 3 Monate muss warten, bis er von der Josefstrasse einen Bericht überkommt und dann nachher fehlt noch die Unterschrift vom Entscheid und dann nachher geht es nochmal 1 Jahr und 3 Monate. Wieso können also, die Stadträte nicht
einmal... Nein, das ist ja nicht... Die Josefstrasse ist ja die kantonale Stelle. Das, ist ja, das hat ja gar nicht mit der Stadt zu tun. Die Josefstrasse ist das Büro vom Kanton, von der Fürsorgedirektion. Ich muss Ihnen leider sagen, Sie sind bei mir wirklich an der falschen Adresse. Und wenn Sie sagen, Sie finden es nicht richtig, dass jemand zuerst IV-Rentner sein muss, muss ich halt leider auch sagen, wir haben eine IV-Gesetzgebung, so wie wir eine AV-Gesetzgebung haben. Das ist eine eidgenössische Gesetzgebung. Und in dieser Gesetzgebung ist die ganze Sache vom IV geregelt, die der Kanton nachvollzieht wird. Und das mit der Beihilfe ist in dieser IV-Gesetzgebung geregelt. Dort heisst, die Kantone können zusätzlich zur IV noch IV-Beihilfen geben, aber nur dann, wenn jemand IV-berechtigt ist. Und dass sie ein Jahr warten müssen, das ist so viel, ich weiss, auch in der IV-Gesetzgebung. Es muss jemand zuerst ein ganzes Jahr lang muss man wissen, wie jemand wirklich IV-abhängig ist. Wissen Sie, wir müssen natürlich so sagen, es gibt verschiedene von IV-Fällen. Es gibt Leute, die Krankheiten, sagen wir, Schäden haben, Geburtsschäden haben oder wo sie als Kind oder so Schäden bekommen. Aber es gibt sehr viele Leute, die werden im Alter, also nicht im Alter, sondern im mittleren Alter, werden sie durch eine Krankheit oder einen Unfall werden sie IV-Rentner oder Invalid. Und das sagt nun das Gesetz, da muss man eine ganze gewisse Zeit warten, um sicher zu sein, ob nicht eine gesundige, definitive Gesundung noch möglich ist. Und da hat sich eben das Jahr eingespielt. Und in diesem Jahr dann warten wir, dass es so lange geht, bedauere ich, das habe ich Ihnen gesagt, bedauere ich auch. Aber eins kann ich Ihnen sagen, wenn es Fälle gibt, die in der Stadt Zürich sind und Not haben, weil das Jahr zu lang ist, sind wir immer bereit, bei uns Überbrückungshilfe zu geben.
Frau Wernli, ich glaube, wir dürfen da nicht mehr weiter ins Detail gehen, aber der Herr Stadtrat Eschbacher möchte vielleicht noch
ich zu zwei anderen
Fragen, die Sie angeschnitten haben, etwas sagen.
Ich kann Ihnen noch einen Hinweis geben zu der Kriminalität. Erfreulicherweise darf man feststellen, dass Kriminalität im Gesamten, und das sind einfach die statistischen Erhebungen, in der Stadt Zürich zurückgegangen ist. Wenn wir auch in den letzten paar Wochen und Monaten leider haben müssen feststellen, dass gerade vor der Weihnacht sehr viel so Taschendiebstähle passiert sind. Meine Frau ist selber Opfer von so einem Taschendiebstahl geworden. Und zum Anwenden von dem Gesetz und zum Durchsetzen, da hat die Stadt Zürich eine gewisse Möglichkeit, gerade mit der Polizei, aber die ist natürlich nicht überall da, die hat ihre Personalprobleme und kann nur teilweise eben aktiv werden, wo sie will. Dort aber, wo wir sollten unsere Möglichkeiten haben, dort uns manchmal das Recht sehr einschränkende Grenzen setzen, wo wir nicht weiterkommen. Nur ein Beispiel zum Abschliessen. Spielsalon, wo wir nicht gut finden in den Wohnquartieren, wo grosse Probleme für die Wohnbevölkerung bringen, können wir beispielsweise nicht baurechtlich verbieten. Wir haben keine Möglichkeiten, wir haben keine gesetzliche Handhabe. Und ich bin Mitglied von der Bausektion, wo mehrmals versucht hat, solche Spielsalon nicht zu bewilligen und wo wir dann von der Oberbehörde immer wieder zurechtgewiesen worden sind und müssen die Gesetze, die heute leider noch bestehen, in einer recht unangenehmen Art und Weise, die wir nicht gerne hätten, anwenden. Das Gleiche ist bei den Go-Go Girls.
Prima. Frau Wernli, vielen Dank. Und damit gehen wir zum nächsten Hörer über. Was ist Ihre Frage?
Ja, das ist der Walti am Telefon.
Walti.
Ich habe an beiden eine Frage, und zwar einmal an Frau Lieberherr. Ich habe jetzt das ein bisschen verfolgt und mal ein bisschen gehört, was jetzt da gelaufen ist. Aber es wird immer ein bisschen um den gleichen Brei herumgeritten. Die einen wollen so und die anderen wollen so wie im Stadtkreis, also mit dem Kreis 4 und so allgemein. So über die Jugend wird immer geredet, über die Jugend. Wieso? Ich möchte mal Frau Lieberherr fragen, wieso hat sie nicht irgendwann mal ein bisschen bremsen mit der Jugend, die jetzt so Probleme haben, auch andere.
Wie meinen Sie das, bremsen?
Ja, dass sie ein bisschen besser für sich kommen, dass sie nicht so feig machen, wie man sagt, und dass sie ein Quartier geben, wo es sein könnte, und zwar nicht in einem Quartier, wo Wohnquartier ist, wie der Kreis 3, 4, so. Also an einem anderen Ort sind. Und mit dieser Haarsprühe, genau wie die Frau das gesagt hat, dort bin ich also auch dagegen, so etwas, dass man dort einfach nicht kann mal zackig machen und voll einfach dahinter sein. Früher hat man einfach, wenn man so etwas gehabt hat, eine Zigarette im Maul, dann hat man einfach von den Eltern einen Ohrfeig bekommen. Heute, wenn sie nichts mehr haben, was gehen sie machen? Gehen sie alte Frauen überfallen? Frau Lieberherr läuft fast in der Nähe, läuft sie durch. Das habe ich schon beobachtet. Sie kann natürlich nicht ganz allein machen mit so viel Bevölkerung, wie da sind. Aber es geht ja um Bevölkerung, wenn die mal mitmachen einmal und dahinter stehen. Und Frau Lieberherr wird auch mal, oder der Stadtrat, und alle würden mal ein bisschen zackig sein, wie es im Ausland auch ist. Danach wäre das Zeug besser und würde aufräumen. Nicht nur einfach schnappen mit dem Kastenwagen, wie sie machen, und danach einfach zwei Tage wieder freilassen und wieder fangen sie nachher weiter an.
Was schlägt sie dem vor?
Ja, einmal ein bisschen in ein Heim stecken und einmal streng sein. Danach hört das Sauerei auf.
So.
Heute kann eine Frau, eine normale Frau mit einem Kinderwagen oder irgend so, kann nicht mehr auf die Straße gehen, zu Abend um 10 Uhr oder vorher. Wird sie einfach angerast. Da kommt einer, hast einen Stutz und nachher, wenn du keinen hast, gibt es einfach ein Messer oder irgendetwas. Und danach, wenn man kräht, was ist nachher, das Volk läuft einfach vorbei.
Walti, schön interessante Frage und wir wollen auch die Antworten hören. Es ist wahrscheinlich sehr schwer, denn man kann natürlich nicht die Stadträte für die Bevölkerung verantwortlich machen, aber Frau Lieberherr.
Ja, also das ist jetzt einmal eine Meinung, die Sie vertreten können. Und Sie haben gesagt, es sind viele andere, die diese Meinung auch vertreten würden. Aber es gibt andere, die natürlich Softies sind. Sie sind jetzt ein Hardy. Sie heissen Walti, aber sie sind ein Hardy und die meisten sind Softies. Und sagen, sie sind doch lieb mit denen und so weiter. Und ich muss Ihnen sagen, unsere Polizei macht eine sehr harte Arbeit. Die tut an einem bestimmten Drogenplatz tut sie immer wieder filzen, wenn man dem so sagen tut. Sie sagen, die fahren mit dem Wagen auf. Sie wissen offenbar, wo ich mal durchlaufe, dass sie mich schon gesehen dort. Die kommen. Und, aber ich muss Ihnen eines sagen, es hat bei uns in der Stadt wirklich schon sehr stark gebessert. Und zwar, weil die Polizei die nicht sehr populäre Masche, würde ich so sagen, wirklich weit konsequent weiterverfolgen können. Denn was passiert nämlich mit diesen Leuten? Es ist nicht nur so, dass die entweder mit dem Wagen mitgenommen werden oder notiert werden, sondern die Adressen werden natürlich auch der Vormundschaftsbehörde weitergemeldet. Die Vormundschaftsbehörde hat jetzt ja eine Abklärung gestellt, bei uns in der Amtsvormundschaft, wo alle abklären können, wo schaut, die Leute zu motivieren, dass die irgendwo in einen Zug hineingehen, in ein Arbeitseinsatzprogramm. Wir führen bei uns im Sozialamt jedes Jahr ein paar Einsatzprogramme durch, Arbeitseinsatzprogramme durch, wo die jungen Leute auch mitmachen können. Und so hoffen wir dann eigentlich mit der Zeit eine Verbesserung anzubringen. Aber wir haben schon eine angebracht. Aber das wird der Polizei in der Stadt immer wieder mies angekreidet. Wir sind da hart mit diesen Leuten. Aber eins muss ich Ihnen natürlich sagen. Ich war ja lange bei der Gogging. Und ich bin also sicher nicht, ich gehöre nicht zu den Hardys, aber ich gehöre auch nicht zu den extrem Softies. Ich gehöre zu denen, die sagen, wir müssen einem Menschen helfen, auf den Weg zu kommen, wo er nachher kann die Verantwortung selber tragen. Aber mit Orphigen und mit solchen kann man heute natürlich nichts mehr machen. Muss ich Ihnen sagen, diesen Familien, die heute noch Orphigen ausgeteilt werden, das sind dann die Kinder, die wir nachher in unserem Heim nachher müssen betreuen. Aber wir haben Heim. Das Sozialamt führt 24 Kinder in Jugendheim. Das sind Lehrlingsheime dabei. Das sind Heim für junge Burschen, die eine Lehre machen können, die Arbeit, die Anlehren machen. Wir haben solche Einrichtungen. Aber ich glaube, nur mit einer harten Welle ist pädagogisch nichts zu erreichen. Ich glaube, es ist eine mühevolle Arbeit, aber ich glaube, der Stadtrat hat diesbezüglich eine konsequente Linie.
Aber darf ich Sie schnell mal unterbrechen?
Ja.
Das haben Sie recht, das gebe ich auch irgendwie zu. Aber wieso kann man nicht, zum Beispiel anderes, es hat auch Ausländer, die da drinnen sind. Früher hat man immer die Ausländer immer eingenommen und eingenommen und eingenommen. Was haben wir jetzt da drinnen? Wir haben deutsch gesagt nur ein Pack. Wir haben ein Pack im Kreis 6 oben, hat es so ein Pack. Wir haben in jedem Quartier hat man eins. Wieso kann man dort nicht Schrauben stellen und nachher fertig, wie die Frau sagt, wegen arbeitslos. Wir haben so viele Schweizer, die gerne arbeiten wollen, die ein Jahr, zwei oder drei Jahre arbeitslos sind, dann wäre das Problem tot sicher auch gelöst. Tot sicher.
Lieber Walti.
Nicht irgendwo an den grossen Herren, sondern auch an den mittleren.
Lieber Walti, gestattet Sie mir, dass ich Ihnen kurz antworte. Ich habe ein gewisses Verständnis, was aus Ihren Worten hervorgeht. Andererseits dürfen Sie nicht vergessen, ob einer Ausländer ist oder Schweizer. Er ist einmal zuallererst Mensch. Und er ist nicht umsonst zu uns gekommen. In aller Regel sind gerade die Kinder der Fremdarbeiter solche, die aus ihrem seinerzeitigen Heimatbereich, aus ihrer vertrauten Umgebung haben müssen rausgehen mussten, weil ihre Eltern in der Schweiz Arbeit gesucht haben und Verdienst gesucht haben und da nicht zuletzt auch mitgeholfen haben, dass unsere Wirtschaft funktioniert und dass es uns heute noch so gut geht. Ich habe Verständnis auch ein bisschen für die Sorgen, die sie haben, weil wir manchmal merken, dass da noch etwas Fremdländisches ist. Das muss uns aber gelingen, auch mit diesen Menschen können zusammenleben. Jetzt zu der Härte oder zu der Weiche. Wir haben eine weiche Welle in den 60er und in den frühen 70er Jahren. Und ich bin froh, dass die weiche Welle abgelöst worden ist, wieder durch eine konsequentere, man kann auch sagen, ein bisschen härtere Haltung der Erwachsenenwelt gegenüber den Jugendlichen. Die Jugendlichen sind leistungsbereit. Sie sind auch leistungswillig und ich kann feststellen, sie haben auch durchaus eine positive Einstellung. Aber wir müssen sie auch fordern. Und richtige und zum Teil hohe Ansprüche an die jungen Stellen, dann bringen sie Leistung und machen auch mit. Sie suchen sogar Autorität und sie sind parat zum Mitmachen. Ein letzter Gedanke noch. Unser grosser Fehler ist, dass wir manchmal unser schlechtes Gewissen, dass wir für die Jugend zu wenig Zeit haben, damit decken, dass wir einfach immer wieder Gelder zur Verfügung stellen. Und unsere Jugend braucht weniger Geld, sie braucht mehr menschliche Zuwendung. Da müssen wir alle dafür mitschaffen.
Und sie braucht vor allem mehr Zeit von uns. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Richtig.
Und nur, Walti, ich muss doch noch etwas sagen wegen den Ausländern. Ich glaube, die Ausländer fallen mehr auf, wenn sie mit klausem Haar oder mit ein dunkel leuchtenden Augen und wenn die etwas ein Zeichen machen, wie sie vorher gesagt haben, sieht man sofort, ah, ist ein Ausländer. Aber ich glaube, wenn man das mit Statistik prüfen würde, würde man sehen, die sind nicht schlechter als unsere Jugendlichen im Durchschnitt gesehen. Aber sie hat manchmal auch eine schwierigere Situation.
Ich war auch mal früher jung und sie hat das Problem sicher auch mal gesehen und müssen irgendwo auf Stegeli gehen und mal irgendwo oben bleiben. Aber wieso kann man eigentlich die Schweizer einfach so fast vertrampen und dass die keine Arbeit haben und die anderen kommen da einfach alles immer über?
Ich glaube, Waldi, so kann man das nicht sagen. Also, das sage ich jetzt als neutraler Geschäftsdiskussionsleiter. Ich glaube, so generell darf man das nicht sagen. Sind Sie verstanden, dass wir jetzt auch noch zum nächsten Hörer übergehen, damit wir noch möglichst verschiedene und viele Fragen bekommen? Vielen Dank. So, und wer ist jetzt da?
Klauser.
Herr Klauser.
Ich hätte eine Frage, Herr Eschbacher. Herr Eschbacher, Ihr Amt hat Verkehrsberuhigung geplant. Entscheid, also in anderen Fragen, warum greift man immer nur See an? Weil der Entscheid ist ja maßgebend, ob es gemacht wird. Sie sind ja nur für das Projekt verantwortlich.
Das ist richtig. Und ich kann Ihnen eine kurze Antwort geben. Wir tun federführend die Arbeiten vorbereiten. Wir tun auch die Planungen machen und wir tun alles so weit parat machen, dass es nachher auf dem Tisch vom Stadtrat einfach beschlossen werden kann. Es stimmt, was Sie gesagt haben, der Stadtrat steht dahinter. Wenn es dann natürlich Diskussionen gibt oder Schwierigkeiten in der Öffentlichkeit, dann ist es klar, dass nicht irgendein der Schulvorstand oder Frau Lieberherr als Vorstand vom Sozialamt in der Öffentlichkeit Auskunft gibt, sondern dass ich eben in der Öffentlichkeit auch die Projekte vertrete, so gut wie der Herr Brinner die Fragen vom Weitspital oder vom Schlachthof in der Öffentlichkeit vertrete und nicht ich. Und darum sieht es natürlich immer ein bisschen aus, dass ich alleine in der Öffentlichkeit stehe, aber Sie haben recht. Der Stadtrat hat bei all diesen Projekten, wo er auch hat müssen, Zustimmung geben musste, und das ist manchmal die Frage der Kosten, die es braucht dafür, beim Limmatplatz beispielsweise, ist ein Entscheid vom Stadtrat vorgelegen. Oder bei Entwidmungen hat der Stadtrat immer müssen als Erster dazu den Entscheid geben. Das ist der Fall, der Stadtrat steht dahinter. Und es ist vielleicht eine von diesen Verzerrungen, die bei mir jetzt immer wieder passieren, dass man meint, das sei ich, der alleine da steht, und der Stadtrat sei weiter weg und steht nicht dahinter. Ich muss Ihnen aber gerade noch etwas sagen. Mir ist es gar nicht so unangenehm, dass ich da den Kopf dauernd muss anhalten. Ich stehe nämlich dazu, dass ich in Bezug auf Verbesserung der Wohnlichkeit wirklich auch der Motor und der Initiant bin in diesen Bereich, wo der Verkehr angeht. Und da muss nicht jemand anders für mich noch in den Regen rausstehen.
Aber ich würde doch sagen, Kollege Eschbacher, wir sind immer hinter dir gestanden.
Richtig, Emilie, und danke vielmals. So, wenn auch Sie eine Frage haben, besten Dank, Herr Klauser. Unser Telefon nochmal 252 90 22. Unsere Gäste heute, der Stadtrat Rudi Eschbacher und Stadtratin Emilie Lieberherr. Aber wir haben bereits einen nächsten Hörer wieder da. Hallo?
Das ist Scharpfenicker, grüezi. Ich hätte eine Frage an Herrn Stadtrat Eschbacher. Und zwar, er setzt sich ja ein für die Verkehrsberuhigung in der Stadt. Warum setzt er sich nicht ein, dass man zum Beispiel beim Kanton oder beim Bund, dass wir eine Westangente haben, eine Rüetliberg-Umfahrung oder Tunnel für den Rüetliberg oder so?
Danke vielmals für die Frage. Sie gibt mir die Gelegenheit, erstens einmal zu sagen, dass nur ein kleiner Teil von meiner Arbeit und Zeit überhaupt der Verkehrspolitik kann gewidmet sein, weil ich viele andere Aufgaben habe. Sie haben es vielleicht erlebt. Wir haben einmal eine Gehbrücke eingeschoben und wir haben einmal ein Tram Schwammending gebaut und wir haben einmal eine Kläranlage müssen während vielen Jahren ausbauen. Aber Verkehrspolitik ist ein Teil, der halt in der Öffentlichkeit immer wieder sehr deutlich und hart diskutiert wird. Ihre Frage ganz konkret. Es ist die Meinung vom Stadtrat und ich stehe auch voll persönlich dahinter, dass man die Verbindung zwischen den jetzt fertiggestellten Nationalstrassenteilstücken im Herzen der Stadt Zürich noch arbeiten müssen, nämlich die Zieltiefstrasse. Der Uetliberg-Tunnel ist im Nationalstrassennetz drin und unbestritten. Der wird auch gebaut werden müssen. Und für die Projekte stehe ich ein. Ich darf Ihnen nur zum Beispiel sagen, dass das wirklich ein Rechtsanliegen ist von mir. Am zweiten Arbeitstag von mir im Stadtrat, das war am 21. April 1978, bin ich mit dem damaligen Stadtpräsidenten Sigi Wittmer nach Bern gefahren. Er hat mich dort Direktor für Strassen- und Flussbau vorgestellt und hat gesagt, das ist jetzt der neue Bauvorstand. Der und wir vom Stadtrat wollen in der nächsten Zeit möglichst rasch die Verbindung haben, die unterirdische, damit eben nicht der ganze Verkehr von Hamburg auf Neapel, sage ich immer wieder, durch unsere Quartierstrasse müssen durchfahren, weil einfach 2 Kilometer Verbindung noch von diesem Netz fehlen. Heute allerdings würde man wahrscheinlich, wenn man nochmal anfangen zu planen, was vor 25 Jahren verkachelt worden ist, in erster Linie darauf dringen, dass man die Umfahrung von der Stadt zuerst haben muss und dass man nicht den ganzen Verkehr muss durch die Stadt oder unter der Stadt durchnehmen muss.
Befriedigt, Herr Schwarznecker?
Ja.
Gut.
Merci.
Und jetzt haben wir einen weiteren Hörer dran. Hallo.
Hallo?
Ja?
Bin ich dran?
Sind Sie, ja?
Ja, das ist Marie Luis. Ich hätte gerne mit der Frau Lieberherr geredet. Und ich muss ihr vielleicht gerade einen Spruch sagen zuerst. Mein Sohn hat mich mal gefragt, was ist das der Unterschied? Es gibt Junioren, es gibt Senioren. Und das sind dann die Mittleren, sind das Mittelohren. Oder? Und ich finde das ein bisschen bezeichnend, weil die Mittleren, also ich fühle mich mittleren Alters, die werden ein bisschen vernachlässigt, habe ich auch das Gefühl. Es geht darum, vor allem, ich habe schaurig viel Kontakt mit geschiedenen Frauen, wenn ich selber geschieden bin. Ist eben sozial bedingt. Oder, ich habe 4 Kinder. Ich muss die 4 Kinder aufziehen. Ich muss möglichst, das geht dann schon wieder auch ins Drogenproblem, wenn die Kinder nämlich heimkommen können und wenn die Mutter da ist, dann werden sie sicher nicht abflippen. Oder? Wenn jemand da ist. Und ich finde jetzt einfach schurig deprimierend, weil ich zum Teil auf Sozialamt angewiesen bin, dass ich dort muss praktisch immer betteln.
Darf ich Sie schnell zwischendurch fragen? Sie sind berufstätig und können also nicht daheim sein, wenn zum Beispiel die Kinder heimkommen?
Ja, ich versuche es möglichst, aber was dann deprimierend ist, oder? Ich habe eine ziemlich grössere Tochter, die wird natürlich auch ein bisschen flott angelegt sein, zum Beispiel. Das gibt es einfach nicht, das liegt einfach nicht drin.
Und was wäre jetzt Ihre ganz konkrete Frage an Frau Lieberherr?
Ja, was macht ihr für die, ich würde jetzt konkret sagen, für die geschiedenen Frauen, die vielleicht mit den Alimenten nicht so hoch oben sind, dass sie davon leben können? Dass wir für Kinder sorgen oder zum Teil eben auch für kleinere Kinder sorgen.
Gut.
Also zuerst mal, liebe Marie-Louise, das Sprüchchen von der Mittelohren habe ich natürlich glatt gefunden. Aber ich glaube, zuerst müssen wir mal eines sagen, was ist eigentlich die Aufgabe im Sozialbereich von der öffentlichen Hand? Wir reden ja oft von Sozialstaat und so weiter. Ich glaube, in erster Linie ist unsere Aufgabe, dort zu helfen, wo die Leute sich selber nicht helfen können. Und das bedingt natürlich schon, dass dann gewisse Bevölkerungsschichten vermehrt unsere Hilfe bekommen. Kinder, Jugendliche, die jungen Menschen, die ja erwachsen werden müssen, die werden betreut über die Schule und so weiter und so weiter. Und dann natürlich in den 10 Jahren wieder schwächer werden. Die Kranken, die Invaliden. Und nun haben Sie selber gesagt, zwischen Ihnen, schauen Sie, zum Beispiel die meisten Leute, die im Erwerbsprozess sind, sind gesund und fit und können sich selber durchbringen, brauchen nicht explizit eine Hilfe vom Staat. Sie brauchen vielleicht Hilfe bei Krankenkassen und so weiter. Dann gibt es aber Gruppen. Sie haben da ganz wichtige Gruppen gesagt, geschiedene Frauen. Sie haben erwähnt, die Alimentenbevorschuss, die die Stadt Zürich als Pionierwerk vor 8 Jahren geschaffen hat. Dann haben wir Mütterwohnungen. Wir haben selber Mütterwohnungen eingestreut in eine Baugenossenschaft. Wir führen Kinderheim, Krippen, Hort und so weiter. Dann haben wir aber sehr viel haben wir in den Quartier, unsere Arbeit in den Quartier mit den sogenannten Gemeinwesenarbeit aus dem Jugendamt, ist ja gerade mit Eltern zusammen etwas machen, mit Alleinstehenden, Müttergruppen zu machen, Diskussionsgruppen, Kinderspielplätze, betreute Kinderspielplätze und so weiter. Jetzt habe ich aber aus Ihnen irgendwie herausgespürt, dass es etwas Finanzielles ist, was Sie bedrückt. Wir helfen auf zwei Seiten finanziell. Das eine ist die gesetzliche Fürsorge, das ist das Fürsorgeamt. Dort haben wir halt ganz bestimmte Vorgaben, wie viel das man jemandem geben darf. Ich glaube, das sind Steuermittel und unsere Steuerzahler erwartet, dass wir die Steuermittel im Sozialbereich wirklich richtig human, aber auch nicht allzu grosszügig einsetzen können. Damit wir wollen ja nicht, dass wir mal eines Tages so weit wären wie in Amerika, wo ein Sozialamt von New York den Leuten Hilfe gibt und die Leute nie mehr wundert werden, selber zu arbeiten, wo die Kinder von den Sozialempfängern auch wieder Sozialempfänger werden und nie mehr in den Arbeitsprozess hineingehen. Ich glaube, das ist etwas Unwürdiges, das möchte ich nie vertreten. Dann haben wir auf der anderen Seite haben wir das Jugendamt, freiwillige Fürsorge. Im Jugendamt tun wir an den Müttern, gerade wie Sie, zum Beispiel alleinstehende Mütter, tun wir helfen, ihre Kinder gross sind, wir geben ihnen Mittel, auch für besondere Auslagen, die sie mal haben. Das sind eigentlich unsere Mitarbeiter, haben einen grossen Freiraum. Es sind ausgebildete Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Jugendsekretäre, die einen grossen Freiraum haben. Aber natürlich hinter sich auch immer wieder haben Vorgaben von uns, dass wir jeden Franken, den wir ausgeben, ist ein Franken von der öffentlichen Hand. Wir müssen den so einsetzen, dass wir verantworten können. Nicht kleinlich, nicht knauserig, aber immer in der Meinung heraus, dass wir ja nicht einfach Geld verteilen dürfen. Schauen Sie, Marie-Louise, mir persönlich wird immer jemand vorgeworfen, ja, Frau Lieberherr, die ist schön, die kann einfach immer Geld verteilen. Aber Ihr Fall zeigt jetzt gerade, wie es mir gar nicht immer leicht haben. Wie wir im einzelnen Fall, überall im einzelnen Fall, sehr oft abwägen müssen, dürfen wir mehr geben, dürfen wir jetzt das, und dass es für euch viel leichter wäre, weil man einfach Geld geben könnte. Aber wir sind der Meinung, es ist dem nicht dient, wo das Geld überkommt. Und es ist für den nicht gut, der das Geld muss geben muss, weil er das Gefühl hat, es werde dann ein Geld eingesetzt, wie es nicht richtig gemacht wird.
Aber ganz konkret, wo kann sich jetzt die Marie-Louise herwenden?
Darf ich jetzt Marie-Louise, Sie haben ja Ihren Namen nicht gesagt. Ich meine, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie werden zu kleinlich behandelt, schreiben Sie doch mir einmal einen Brief. Persönlich einen Brief, Frau Lieberherr, am Zuserfetzienplatz. Wenn dann drunter steht, Marie-Louise so und so, weiss ich denn, dass Sie das sind. Und dann schaue ich einmal die Akten genau. Ja. Schau ich einmal, ob Sie kleinlich behandelt werden. Wenn wir das so machen? Schreiben Sie mir mal.
Das Dilemma ist bei mir, ich habe zwei grosse Kinder.
Ja, erwachsene, oder?
Ja, fast.
Fast erwachsene,
also, ja. Stifte kommt jetzt dann etwa langsam. Und die legen sich natürlich nicht mehr an nach der Josefstrasse, wo sie es...
Marie-Louise, darf ich da jetzt unterbrechen, damit wir noch ein bisschen mehr Hörer dann annehmen können? Weil das ist jetzt Ihr ganz spezieller Fall. Und tun Sie doch das, was Ihnen jetzt Frau Lieberherr geraten hat, tun Sie doch mal sich ganz direkt an Sie wenden. Weil ich glaube, wir können nicht jetzt am Radio Ihren Fall und mit allen Einzelheiten durchbesprechen.
Ja, sind Sie verstanden? Sie nachher die private Adresse?
Lassen Sie, Frau Marie-Louise, Sie schreiben einfach Frau Lieberherr, Amtshaus Helvetienplatz. Zürich 4, das reicht. Da komme ich über, schreiben Sie und unterschreiben Sie Marie-Louise so und so. Wenn Sie dann heißt Marie-Louise weiss, berufen Sie sich auf die Sendung
heute. Meinen Namen nicht geben.
Ja, das ist richtig, absolut, das müssen Sie nicht sagen. Aber dann schreiben Sie es mir und dann schaue ich mal den Fall an und lasse Sie dann mal in meine Sprechstunde ein.
Ja, das
okay.
Prima.
Adieu.
Danke.
Bestens. So, und jetzt eine weitere Frage.
Ja, da ist Moser.
Herr Moser.
Ich habe wieder einmal die Frau Lieberherr eine Frage. Frau Lieberherr. Ich weiss zufälligerweise, dass Sie das Sozialamt unter sich haben. Und ich weiss auch, von wem Sie reden, sonst hätte ich nicht angerufen. Frau Lieberherr, es ist ja so, in Seebach aussen haben einmal die Chilenen um Asyl ersucht. Und es ist dort drunter eine Person, die, bevor sie in die Schweiz eingereist ist und in der Schweiz auch nachher noch weitere Delikte gemacht hat, und die betreffende Familie ersucht nun um Internierung, das haben Sie vielleicht auch gelesen. Frage, Frau Krupp hat gesagt, hier in der Schweiz soll es unattraktiv werden, was kriminelle Flüchtlinge sagen oder auch immer, aus dem Mai.
Also es tut mir jetzt leid, wenn es gerade über den Sender geht. Ich bin zwar kein Rassist und kein so ein Härti, wie Sie vor einer Weile am Walti gesagt haben. Und auch kein Softi. Aber ich finde einfach, wenn ich heute das Tagblatt statt Zürich lese, auf der hintersten Seite drei Raubüberfälle innerhalb von einer knappen halben Stunde, gibt mir das zu denken. Und ich frage mich, Frau Lieberherr, und da könnte ich Ihnen noch einen anderen Fall sagen, ob das auch möglich ist, vom Sozialamt zum Beispiel, kenne ich jemanden, wo ihre seine Rente, der schafft überhaupt nicht, der reitet Tag für Tag vor im Nest umeinander und nachts rumort er und Mitbewohner von dem betreffenden Haus werden dermassen belästigt mit anonymen Anrufen und mit weiss ich nicht was, ich will dem Radio nicht ausholen. Aber irgendwann verjagt es mich einmal in der selben Situation 1 und in der Situation 2 und mich verjagt es auch mal vielleicht, dass ich mal denke, Donner und Doria, wieso gibt man immer denen, die vom Ausland kommen? Früher, als ich jung war, sind Flüchtlinge mit verrissenen Kleidern gekommen. Heute kommen sie mit dem Mercedes, mit dem Porsche, mit dem Cadillac. Bitte, das ist ihr Recht, das sind Wohlstandssachen. Aber dann sind das für mich keine Flüchtlinge mehr.
Also, Herr Moser, ja. Sie haben zwei Fragen. Der eine Frage, der Mann oder Frau, weil sie schon voll im Nest liegt. Dazu würde ich sagen, also der Fall tönt das so ein bisschen nach jemandem, der krank ist. Würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß es nicht, ich kenne den Fall jetzt nicht persönlich. Aber so wie Sie sagen, um einander telefonieren tut die Person, das tönt so ein bisschen nach psychischen Störungen. Also ich glaube, das müssen Sie mal ein bisschen so anschauen. Jetzt aber zum ersten Fall. Ich glaube, das ist der, der Sie vor allem bewegen tut.
Jawohl.
Das mit den Ausländern, mit den Flüchtlingsbewerbern. Sie sind ja nicht Flüchtlinge, sondern sie sind erst Bewerber, Asylbewerber. Dazu wollte ich Ihnen vorhin sagen, das Sozialamt Stadt Zürich, das erste Stadt in der Schweiz, von bereits vor 3 Jahren, ein Asylbewerbersekretariat geschaffen. Sofort, als die ersten Asylbewerber gekommen sind, haben wir ein Sekretariat geschaffen, haben mit Bern Kontakt aufgenommen und haben sogenannte Durchgangs-Asylbewerberheime geschaffen. Wir haben jetzt 6. Über 400 Plätze. Jeder Franken wird uns vom Bund, vom Justiz- und Polizeidepartement zahlt, kostet die Stadt Zürich nichts. Aber damit haben wir Folgendes können durchziehen in unserer Asylbewerberpolitik. Asylbewerber müssen bei uns, wenn sie in Zürich zuständig sind, in so ein Asylbewerberheim gehen. Sie bekommen dort nur ein Taschengeld über und kein Mittel für ihren Lebensunterhalt. Damit sind sie nie, ist unsere Situation nie so attraktiv. Sie war immer human, aber nie so attraktiv, dass die Leute denken, wie in anderen Städten, wir kommen und bekommen jeden Monat so und so viele 100 Franken rüber und können darüber verwalten, wenn wir wollen. Bei uns gibt es nur ein bescheidenes Taschengeld, das kann ich Ihnen sagen. Und die Leute müssen in diesen Asylbewerberheim wohnen, wo sie arbeiten, Haushaltarbeit machen, auch eine Schule haben und so weiter. Und erst, wenn sie im Moment, wo sie vom Kanton, von der Fremdenpolizei, den Flüchtlingsstatus überkommen, können sie aus dem Heim raus selbstständig wohnen und müssen dann aber arbeiten. Aber wir lassen selber keine Flüchtlingsbewerber privat leben lassen und ihnen einfach den Unterhalt zahlen, sondern nur die Möglichkeit geben, dass sie daheim sind und ganz ein bescheidenes Dachgeschirrgeld haben. Ich glaube, damit, Herr Moser, haben wir eigentlich eine Situation, wo wir können sagen, wir sind anständig, menschlich mit diesen Leuten, aber wir dürfen niemals so mit so viel Geld dotieren, dass es eben einen grossen Anreiz würde, für die Asylbewerber nach Zürich zu kommen. Und wenn Sie jetzt die sagen, die dort draussen sind, in dem Seebach, muss ich Ihnen sagen, das sind die wenigsten von den Asylbewerbern, die dort draussen waren, sind Asylbewerber, die überhaupt in der Stadt Zürich als Asylbewerber anhängig waren.
Ja, aber Sie sind doch, Zürich ist für mich Zürich,
ja.
Stadt oder Kanton.
Nein, aber wenn Sie aus dem Kanton gekommen sind, wenn Sie aus dem Kanton Zürich gekommen sind, von irgendwoher und dort in die Kirche gegangen sind, sind Sie einfach aus dem Kanton gewesen. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe mich genau informiert gehabt, ob Sie Asylbewerber gewesen sind von der Stadt Zürich, ich glaube 2 oder 3 darunter gehabt, aber alle anderen sind nicht Asylbewerber, wo die Stadt Zürich und das Sozialamt für Sie zuständig ist.
Frau Lieberherr, ich gebe mich da gleich noch nicht ganz zufrieden. Oder ich habe ja gesagt, Frau Ukop hätte gesagt, für Kriminelle soll es da innen keinen Platz geben. Und da sehe ich einfach, da wird ein bisschen am Bürger vorbei politisiert. Wenn einer
Wenn ich? Ich kenne einen anderen Fall von einem Mann, der hat Frau ermordet.
Und also ein Asylbewerber?
Wie?
Ein Asylbewerber?
Nein, das ist ein Schweizer. Aber der hockt heute noch in Untersuchungshaft. Ja. Und der andere, der Asylbewerber, der Betreffende, könnte im Sozialamt schon den Namen und so sagen. Und der Betreffende, der hat zwei Polizisten kaputt gemacht, auf Deutsch gesagt. Und.
Was heisst kaputt gemacht? Was verstehen Sie an
aber nicht umgebracht, oder? Umgebracht?
Ja, in der Schweiz.
Ja. Ich weiß nur, dass er zwei Personen umgebracht hat und dass man ihn nach kurzer Zeit nicht gerade wieder freigelassen hat. Und also gerade wieder rausgefallen aus dem Gefängnis, dann wäre doch der gescheiter gewesen, wir hätten gerade ins Flugzeug tun. Und
also, Herr Moss, ich muss Ihnen einfach Folgendes sagen. Die Asylpolitik ist Sache des Bundes, muss vollzogen werden durch den Kanton. Wir haben ja können lesen, dass jetzt der Kanton mehr Kompetenzen vom Bund bekommt. Also die Fremdenpolizei, die muss Abklärungen machen, muss nachher auch entscheiden, zusammen mit dem Bund, ob die Flüchtlingsstatut überkommen oder nicht. Und wir, die Stadt Zürich, sind nur zuständig für die fürsorgerische Betreuung von diesen Asylbewerbern. Also wir selber haben in diesem ganzen Prozess Asylbewerber, Flüchtling, ja oder nein, überhaupt nichts mitzureden.
Einen schönen Tag.
Dankeschön. So, und damit, wenn ich auf die Uhr schaue, es ist bereits mehr als 4 Minuten oder weniger als 4 Minuten vor der 12. müssen wir unsere heutige Sendung Bürgerforum jetzt zu einem Ende führen. Unsere Gäste heute waren die Stadträtin Emilie Lieberherr und der Stadtrat Rudi Aschbacher. Am nächsten Samstag von 11 bis 12 steht unser Bürgerforum wiederum im Rahmen der Vorstellung der Bewerber für einen Sitz im Zürcher Stadtrat. Am nächsten Samstag sind unsere Gäste der Stadtrat Hugo Ferner von der FDP.